finde ich es wichtig, wenn man ein bisschen die Voreingenommenheit, die man ganz automatisch entwickelt durch diese Nische und durch das Umfeld, das man hat. Und gerade ich komme ja auch aus einer Fraktion, die sich vielleicht gern anhängen würde, Positive Only, und von diesem Positive Only nur das Positive Reinforcement und darauf vergisst, dass es auch eine positive Strafe gibt.
Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel. Heute das erste Mal nicht von Ost nach West, sondern heute sitzen wir beide im Osten fest, liebe Eva. Allerdings noch immer nicht gemeinsam im Studio, ist sich aber zeitlich nicht anders ausgegangen. An das sind wir aber jetzt schon gewohnt, dass wir vor dem Bildschirm sitzen und miteinander ein Gespräch aufnehmen. Freut mich aber trotzdem, dass wir in greifbarer Nähe sind. Wie geht's dir?
Danke, danke, sehr gut. Spannenderweise du sogar weiter im Osten als ich jetzt dieses Mal.
Quasi schon Kleinasien, genau.
Ja, aber ich war heute schon in Bruckneudorf Handgranaten werfen, also ich war schon etwas weiter im Osten als du heute.
Spannend. Also beruflich bedingt sozusagen, für alle, die es nicht wissen, Eva ist Soldat und macht es nicht
zum
illegal.
Spaß.
Genau. Heute wollen wir uns ja unterhalten. Es ist jetzt nicht ganz ein Jahr her, noch ein bisschen weniger tatsächlich, dass wir unsere erste Folge gelauncht haben. Und ich habe mir gedacht, was trotzdem eigentlich ganz nett wäre, ist, dass wir uns einmal darüber unterhalten, was sich bei uns wieder im letzten Jahr getan hat. Jetzt gar nicht in Bezug auf Corona etc., sondern was sich bei uns trainingstechnisch getan hat, in Bezug auf jene Aspekte, wo wir Aha-Momente erlebt haben, wo wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, Dinge, die wir umgestellt haben. Und ich denke, du, so wie auch ich, haben uns da einige Punkte notiert, die wir jetzt gern der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Eva, wie soll man anfangen? Gibt es einen Punkt, über den du gleich sprechen möchtest? Ich bin ja schon gespannt, weil du hast mir noch gar nichts verraten, was dir durch den Kopf gegangen ist, als ich dir das Thema geschrieben habe.
Was hältst du davon, wenn wir es vom Aufbau her so gestalten, dass wir anfangen mit, hat sich bei uns planungstechnisch, vorbereitungstechnisch verändert? Was hat sich im Training verändert? Was hat sich im Umgang mit Fehlern verändert? Und dann, wie evaluieren wir unser Training? Wie bereiten wir das Training sozusagen nach? Dann hat man so ein bisschen einen roten Faden durch, was sich bei uns im Trainingsablauf mit Planung, Durchführung und Evaluierung verändert hat.
Aufbau, Hauptteil, Ende sozusagen.
Yes.
Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Also, erzähl, was hat sich bei dir im Aufbau getan?
Ja, was ich jetzt ganz klar mache, ist Anfang des Jahres für mich so Ziele festlegen und vor allem klarer definieren, die ich für mich für das heurige Jahr gefasst habe. Also einmal in Jahreszielen gesehen, einmal in Quartalszielen und dann in Monatszielen. Wobei ich die natürlich auch immer wieder adaptiere, weil wenn Corona-bedingt Prüfungen nicht möglich sind, muss man natürlich da dementsprechend gegensteuern. Und was ich da zum Beispiel auch für meine Rettungshundeleute ganz klar vorgegeben habe, nicht nur sagen, ich möchte eine Fläche A im Mai absolvieren, sondern auch, welches Ergebnis kann ich mir bis dorthin erwarten? Und nicht nur gesamt ein SG oder ein gesamt ein gut oder gesamt ein vorzüglich, sondern auch, ist mir das sogar möglich, es auf die einzelnen Übungen herunterzubrechen und warum? Weil das mir und jetzt als Trainer der anderen und auch als Trainer meiner eigenen Hunde ein viel klareres Bild gibt, wo sind noch Schritte, an denen ich gezielter arbeiten muss. Das heißt, bevor ich überhaupt in die Trainingsplanung gehe, kann ich mir schon Gedanken darüber machen, was ist der Ist-Stand, wo will ich hin Das heißt, ich möchte auf keine Ahnung, eine Leiter im SG. Das heißt, welche Schnitzer da dürfen sich ich und mein Hund nicht erlauben, wenn ich die Leiter im sehr gut abhandeln möchte?
Also das wird schon sehr analytisch und mathematisch.
Ja, aber es hat gesamt gesehen jetzt auch bei meinen Kollegen, die am Anfang sehr skeptisch waren und mich, ich glaube, verflucht haben für diese Aufgabenstellung, es hat allen ein viel, viel klareres Bild vermittelt, wo sie tatsächlich Baustellen haben. Weil wenn ich sage, gesamt eine Rettungshundeprüfung im Gut, habe ich ja den Aspekt Nasenarbeit, den Aspekt Unterordnung. Das heißt, ich könnte einen Bereich im vorzüglich, den anderen im befriedigend haben und wird wahrscheinlich gesamt trotzdem noch im Gut sein.
Ja.
Ist das ein Ziel oder ist das das, wie ich arbeiten möchte oder ist das etwas, was ich ausbauen möchte, um beide Bereiche im Gut zu absolvieren oder sogar im unteren SG? Ja, also hat zum Umdenken und zum genaueren Planen veranlasst.
Eva, du bist ja mittlerweile fertige Prüferin,
Nein, noch nicht
Rettungshunderichterin,
ganz.
noch
Noch
nicht
nicht
ganz.
ganz.
Okay.
Also die Prüfung beim ÖKV tatsächlich fehlt noch. Also meine Beirichten habe ich alle fertig,
Super.
aber die Prüfung beim ÖKV fehlt noch.
Das wurde jetzt verzögert durch gegebene.
Corona, ja.
Okay, und denkst du, dass das natürlich eine maßgebende Ursache war, dass du deine Mitmenschen mit Rechenaufgaben vor dem Training beglückst?
Nein, gar nicht. Mir ist einfach auch aufgefallen, ja, vielleicht doch ein bisschen. Mir ist aufgefallen bei den Prüfungen, wo ich eben als Beirichter mitgelaufen bin, dass den Leuten oft die Details der Prüfungsordnung nicht bewusst sind und sie Punkte herschenken, die einfach absolut nicht notwendig
Ja.
wären, wenn ihnen bewusster wäre, was die Prüfungsordnung sagt. Ja? Zum Beispiel das Herantreten an ein Gerät, dass da kein Fuß erlaubt ist. Also als verbales Kommando. Wenn ich
Ja.
aber weiß, dass wenn ich es nicht sage, mir mein Hund vorzeitig aufs Gerät springt, nehme ich das ja bewusst in Kauf.
Ja.
Aber dazu muss ich wissen, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist.
Ja.
Und natürlich hat das so meinen Sinn ein bisschen geschärft und versucht, meine Leute da auch so ein bisschen in die Richtung zu trimmen. Setzt euch mit der Prüfungsordnung auseinander, wisst, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was weniger Punkte kostet, beispielsweise Positionsfehler. Eine falsche Position kostet viel, viel mehr als ein zusätzliches Signal oder eine Körperhilfe. Das
Okay.
heißt, in der Prüfungssituation würde ich immer, wenn ich mir unsicher bin, die Wahl auf das Zusatzkommando oder die Körperhilfe legen und nicht die falsche Position akzeptieren.
Das ist interessant. Und ich denke, das ist auch wirklich vielen gar nicht so bewusst, muss ich mir ganz offen und ehrlich auch da dazu zählen, dass ich mir zwar die Prüfungsordnungen schon genau durchgelesen habe, aber natürlich auf solche Sachen kommt man vielleicht erst beim dritten, vierten, fünften Mal drauf. Und dem sich miteinander unterhalten, wo es die groben Schnitzer geben kann. Ist eigentlich bei uns auch schon so streng bei den Rettungshunden in der Grundstellung, die Hände nach innen zu geben?
Also wäre mir jetzt bei den letzten Prüfungen, bei denen ich gewesen bin, definitiv nicht aufgefallen. Und mein persönliches Ansinnen dabei ist, natürlich soll das so natürlich wie möglich aussehen. Aber ich kenne die Problematik auch aus der eigenen Staffel. Bei mir geht sich selber Gott sei Dank bei allen Hunden aus. Wenn der Kopf auf Hüfthöhe ist, ist es
Ja,
einfach
klar.
total schwierig, wo tue ich die Hand hin. Ich habe es jetzt selber bei einer Kollegin mit einem M-Staff, da haben wir jetzt sie tendiert dazu, die Hand hinter dem Kopf des Hundes zu halten und versuchen sie dort tendenziell mitschwingen zu lassen. Aber alles andere eben seitlich vom Kopf wird dazu tendieren, dass der Hund seitlich ausweicht oder dass ihm die Hand einfach permanent vor den Augen wackelt. Und das ist ihm einfach dazu übergegangen, das Schwingen der Hand hinter den Kopf des Hundes zu verlegen. Ja?
Ja.
Also es sollte natürlich weiterhin natürlich wirken und ja, also es ist immer noch ein bisschen Richterauslegungssache und man kann natürlich päpstlicher als der Papst sein.
Klar, aber das sind dann vielleicht die Weltmeister, die das machen.
Absolut, absolut. Was hat sich bei dir planungstechnisch, oder hat sich bei dir planungstechnisch, vorbereitungstechnisch was verändert?
Ja. Also was sich nicht verändert hat, ist, dass ich nach wie vor gern noch mehr planen würde. Aber ich denke, ich habe mich ein bisschen an der Nase nehmen können und habe wirklich begonnen, im letzten Jahr mehr zu planen, also viel mehr zu planen. Und bin eben dabei dann drauf gestoßen, dass es ja gar nicht nur zu planen ist, wie mein neues Zielverhalten aussehen soll, ich Übungen gestalten möchte, wie ich Verhalten formen kann und will. Und dabei sei noch einmal der Verweis zu den Prüfungsordnungen, die du angesprochen hast. Das sind ja geniale Zieldefinitionen, an denen man sich voranarbeiten kann, zumindest wenn es die großen Ziele betrifft.
Findest du? Also ich finde sie in vielen Bereichen noch sehr, sehr ungenau.
Ganz bestimmt, aber es sind Richtwerte. Und da steht einfach drinnen, was im Großen und Ganzen geleistet werden muss. Viele kleine Feinheiten sind dann, wie du sagst, natürlich auch persönliches Befinden von denen, die es in der Hand haben. Aber ich denke, das sind gute, gerade für Leute, die anfangen, sich Trainingspläne zu schreiben, die können sich daran gut orientieren, bevor sie dann selber sich überlegen, okay, wie hat der Handtarget auszusehen, zum Beispiel. Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Das heißt, ich bin von der Idee der Planung nicht weggegangen von Übungen und von Verhalten, das ich aufbauen möchte, sondern bin noch einen weiteren Schritt gegangen und habe mir eben gedacht, wie kann ich Trainingspläne formulieren, welche die Belohnungswertigkeit aufstocken, wo es darum gegangen ist, vor der Übung einmal den Hund in seiner Motivationslage zu fördern, Motivationslagen besser zu steuern und das Spiel nicht nur als ich schmeiße einen Ball oder ich ziehe an der Beißwurst, sondern aus diesem Belohnen einfach mehr rausholen und das auch logisch, aus meiner Sicht logisch zu strukturieren. Und das, denke ich, habe ich vorher so bewusst einfach nicht wahrgenommen. Und weil mir das einen Spaß gemacht hat, haben wir daraus auch denke ich, ein ganz ein gutes Webinar schon gemacht, das wir jetzt mittlerweile immer Deutsch und Englisch anbieten, wo wir gezeigt haben, was unsere Herangehensweise ist.
Flo, das heißt einfach, da geht es jetzt um das Ausbilden eines Belohnungskonzeptes, also der Aufbau eines Konzeptes, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Naja, es geht einmal prima darum zu verstehen, dass man nicht einfach einen Hund hat, der gern spielt. Also das hat man zwar vielleicht, aber selbst das Spiel selber kann man sich in unterschiedliche Kapitel einteilen, die man nacheinander chronologisch aufbauen kann und erweitern kann. Das heißt, ich kann natürlich eine Motivationssteigerung machen mit dem Hund, wenn ich einen vernünftigen Plan habe und eine vernünftige Planung durcharbeite, wenn es um die Motivation Beutespiel geht oder objektbezogenes Beutespiel. Und an sich genau denselben Schmäh kann man machen mit einer Futterbelohnung. Ja? Auch da sicher mal bewusst werden, dass man auf viele unterschiedliche Arten und Weisen Futter zum Hund bringen kann oder dem Hund zum Futter oder der Objektbeute.
Okay, da geht es jetzt tatsächlich um, nur für mich zum Verständnis, unterschiedliche Marker für unterschiedliche Belohnungsarten.
Nein, also
Okay.
die Verstärker und die Ankündigungen sind natürlich dabei. Unser Webinar zum Beispiel zum Thema objektbezogenes Beutespiel hat grundlegend angefangen mit dem Erlernen von einem konsequenten Ausgeben.
Okay.
Hat damit zu tun gehabt, welche Erwartungshaltungen wir im Spiel eröffnen wollen und welche Erwartungshaltungen wir im Spiel etablieren wollen, was wir von unseren Hunden sehen wollen, wenn wir ihnen die Beute überlassen, ja, dass wir eigentlich gern Hunde hätten, die damit gleich wieder zu uns kommen, die uns eigentlich damit zum Spiel auffordern. Wir wollen durch diese Trainingspläne eine klare Struktur schaffen, dass ein Spiel begonnen und beendet werden kann, ohne großartiges Nachschnappen. Und es geht ja auch dabei, je nach Hund, auch schon wirklich eigentlich um zum Teil aber brenzlige Situationen, wo schon der eine oder andere Finger mal gelitten hat, dass einfach diese Sachen strukturiert werden und für den Hund klar umsetzbar werden. Und das hat mir eigentlich irrsinnigen Spaß gemacht. Und das habe ich im letzten Jahr erst so richtig behirnt, auch durch meine Teilnahme bei den Webinaren vom Scandinavian Working Dog Institute, wo es einfach Play as Reward nochmal wirklich verdeutlicht wurde, wie man das aufbauen kann. Und so weit sind wir noch bei Gott nicht. Aber ich denke, wir gehen da in die richtige Richtung, das zu strukturieren, das zu planen, den Hund dazu zu bringen, wirklich das Spielzeug zu beißen und nicht die Schnur, die dranhängt.
Ja,
Und all solche Feinheiten, Kleinigkeiten, die es wirklich bringen. Genau.
Ich glaube, viele dieser Sachen mache ich schon intuitiv. Aber was ich da in Bezug auch angefangen habe, vor allem jetzt mit dem Junghund, Welpe ist er mit knapp 6 Monaten, also heute ist er 5 Monate, ist Aufbau von Konzepten. Dass der Hund versteht, was es heißt, wenn ein neuer Gegenstand präsentiert wird. Das für den Hund heißt, wenn ich ein gewisses Setup wähle, dass es darum geht, dass er mit seinem Körper Aktionen setzt. Dass ich eben unterschiedliche Belohnungsmarker im Vorfeld aufbaue, dass ich Vorderhand, Hinterhand target, Gegenstände aufnehmen, Gegenstände in meine Richtung bringen, zwischen zwei Spielzeugen switchen und solche Sachen als Konzept einfach dem Hund beibringen, um mir später beim Aufbau von Übungen leichter zu tun. Das heißt, also ich habe einmal ein auf mich bezogenes Verhalten im freien Formen kreiert. Ich habe einmal ein auf einen Gegenstand und einmal auf Verhalten beim Hund kreiert. Und war total spannende Erfahrung für mich jetzt auch. Natürlich, wenn du beim Objektarbeiten zuerst mit Nase arbeitest, dass es dann schwer wird, den Gegenstand zwar Teil der Übung werden zu lassen, aber zum Beispiel nach einem Anstupsen, einem Runden zu shapen. Weil natürlich da für den Hund dann gleich einmal ein Konflikt ist, weil natürlich vorher eine gewisse Belohnungsmasse drauf war. Aber diese Konzepte einfach, dass manche Gegenstände heißen, interagier damit, andere Gegenstände heißen, interagier darum. Ein gewisses Setup und eine gewisse Körperhaltung von mir heißt, mach etwas mit deinem eigenen Körper und etwas anderes heißt wieder, mach etwas in Relation zu meinem Körper. Also
Das ist ein
das.
spannendes Stichwort, auch das Formen und Shapen. Aber sind wir sozusagen mit der Einleitung und dem Anfang schon fertig? Oder
Nein.
hast du dazu auch noch ein paar Punkte?
Nein,
Weil
ich.
mir kommt vor, das fällt schon ins Training
Ins
rein.
Training rein, ja. Ich habe noch einen Punkt bezüglich Teilschritte klarer definieren. Das passt jetzt noch einmal so in Relation zu den Prüfungsordnungen. Weil deswegen habe ich gesagt, für mich ist eine Prüfungsordnung nicht klar definiert und auch die Punkte jetzt am Richterbogen. Lenkbarkeit. Wie schaut für mich in einer Fläche A, einer Fläche B, in einer Vorprüfung Lenkbarkeit aus? Und was ist für mich persönlich, auch auf den Einsatz bezogen, jetzt die Endausbaustufe? Und da habe ich grob Ziele für mich definiert und die habe ich auch meinen Rettungshundeführern allen zur Verfügung gestellt, um ihnen eben so eine Idee zu geben, wo bin ich und wo sollte ich hinkommen, um, also natürlich jetzt hätten sich die Ziele auch anders definieren können, aber was ist mein Empfinden für einen einsatzfähigen Hund? Also was erwarte ich mir von dem einsatzfähigen Rettungshund? Und das ist zum Beispiel, wenn ich sage, lauf in diese Richtung, dass er unter Einsatz seiner Nase eine Distanz von bis zu 100 Metern überwindet. Ja, für den Flächeneinsatz, jetzt habe ich es definiert. Wenn ich sage, ich mache das auf einer freien Fläche, erwarte ich mir natürlich wesentlich größere Distanz. Aber wenn ich jetzt vom Waldgebiet Flächeneinsatz ausgehe, erwarte ich mir eigentlich, dass er bis zu dieser Distanz in die Tiefe schlägt, in die Richtung, die ich ihm angesagt habe. Oder wie viel Verbeller erwarte ich mir, dass mein Hund in der Endausbaustufe zu leisten hat? Weil wenn mir bewusst wird, was die Endausbaustufe eines Verhaltens ist, kann ich mir Gedanken machen, welche Differenz ich noch bis zur Endausbaustufe habe. Ne?
Was ist die durchschnittliche Zeit vom Angeben der Anzeige des Hundesführers, bis der Hundeführer und Richter beim Hund sind?
In Bellern oder in Minuten?
In Sekunden.
Sekunden kann ich dir definitiv nicht sagen. Also ich glaube, dass es 2 bis 5 Minuten sind.
Ja, und das sind verdammt viele Bella.
Ja.
Um nicht zu sagen, scheiß viele. Und das sind sich viele nicht bewusst. Ich sehe so viele Leute, die dann sagen, 20 Mal bellen. Was? So viel? Das ist Firlefanz, hey. 20 Mal bellen, das sind nicht einmal 20 Sekunden
Also
vielleicht.
wir hatten es in einer Fläche B, da habe ich mitgezählt, da waren wir bei 107 Bellern. Bis wir bei der Person waren, war ein Hund, der sehr weit und sehr selbstständig geschlagen hat und in einer B am Ende des Suchgebietes die Person zuerst in der Nase hatte. Und 107 Beller sind schon
Sind auch viele,
ermüdend.
aber sind keine 2 Minuten, oder?
Boah, was
Also
werden
je
die?
nachdem,
Ich,
wie
ja.
schnell der Hund bellt,
Ja.
gell? Aber
Ich.
wir haben auch mitgezählt und die 120, 130 Verbeller, das sind auch noch keine 3 Minuten, das ist ein Wahnsinn. Aber das ist spannend und das ist echt gut, wenn man die Leute, weil wie du sagst, das steht in keiner Prüfungsordnung drinnen. dass man sich einmal ausrechnen muss und sich einmal Szenarien erstellen muss, okay, wie lang muss der wirklich verbellen können? Nicht nur, dass er Hochverstecke verbellen kann, die Verstecke, unzugängliche Versteckpersonen etc., sondern
Positionen der Person in
genau,
unterschiedlichen
dass
Positionen.
das eigentlich, dass da ein paar, klar, ein paar blinde Flecken drin sind. Stimmt. Und viele Sachen sind mir irgendwann so unterbewusst ganz klar. Und dann kommt man gar nicht drauf, wie anders man schon denkt.
Absolut, absolut. Hast du noch einen Punkt zur Planung und Vorbereitung aufs Training, den du geändert hast?
Ja, und zwar grundsätzlich habe ich es einfach gemerkt, jetzt auch nochmal letztes Jahr bei vielen, oder was heißt bei vielen, viele Workshops haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Ich habe letztes Jahr tatsächlich mehr Webinare und Workshops gehabt als überhaupt sonst. Also, ich
Okay.
glaube, wir haben fast 40 Veranstaltungen gehabt.
Wow.
Ja, hat mich auch gewundert. Aber das sind auch viele Wifi-Sachkundenachweise dabei gewesen.
Okay.
Völlig egal. Was mir vorkommen ist und was mir oft einfach ein bisschen leid getan hat für die Hunde und für die Teilnehmer, weil wir werden es in Zukunft besser vorformulieren, ist, dass ein gewisses Basiskönnen für gewisse Workshop-Themen und Trainings unumgänglich sind. Und was mich so ärgert, zum Beispiel in der Spürhundearbeit, aber es ist in jeder anderen Arbeit der Fall, Gehorsam, Rettungshunde, Fährte, was auch immer, ist, dass die Leute sich zwar auf die Übungen selbst konzentrieren, aber die Basis fehlt in Form von, mein Hund hat keinen vernünftigen Verstärker etabliert bekommen. Mein Hund kann auch nicht abliegen, damit er Übung vorbereiten kann. Und die Hunde werden ständig korrigiert, zurückgebracht, frustriert, bevor die eigentliche Übung angefangen hat. Und dann hätte der Hund zwar vielleicht eh schon das Können, um die eigentliche Übung zu machen, schafft aber nichts mehr, weil der Hundeführer ihn vorher schon wieder dreimal zurück an seinen Platzsaal geführt hat. Weil da muss man dann konsequent sein, den Hund genau dahin bringen, wo er gelegen ist. Aber dass die Leute draufkommen, dass sie einfach einmal dem Hund beibringen, dass er liegen bleibt und sie sich 3 Meter daneben auf den Boden bücken, das haben sie nicht erhirnt. Und das ärgert mich zum Grauwerden so stark, dass wir da jetzt auch in die letzten Kurse ein paar wichtige Basisübungen gemacht haben. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch einmal eine Übung sein, zum Beispiel für die Online-Trainings, dass das eigentlich universell vorgegeben wird. Okay, bevor ihr irgendwas anfangt, lernt mal euren Hunden abzuwarten, auf ein Signal hin zu euch zu kommen und ein funktionierendes Verstärkersystem aufbauen.
Aber Flo, das ist dann noch eine Marketinglücke deinerseits, ne? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil dann musst du einfach ein Basismodul anbieten und jeder, der das Basismodul
Ja.
gemacht hat, kann die weiterführenden Übungen machen.
Genau, das Basismodul kostet 10.000 Euro.
Aber ich musste gerade so schmunzeln, weil es erinnert mich immer so an die Hundeführer, die ohne Leine an den Start zur Rettungshundearbeit gehen und am Weg dorthin dem Hund 50 Mal sagen müssen, komm zurück, bleib bei mir, komm zurück, bleib bei mir, komm zurück,
Ja.
bleib bei mir. Und der Hund schon auf 180 ist, wenn er überhaupt an den Start kommt.
Genau.
Anstatt dass ich einfach eine, im blödesten Fall den Hund Futter vor die Nase halte und ihn mit Futter an den Start führe oder ein Futterwerfspiel bis zum Start mache oder ihn einfach nur ganz simpel an die Leine nehme.
Und das ist genau wieder der Punkt, wie oft muss mein Hund überhaupt verbellen, bis ich ihn abrufen kann. Die Leute lesen nur, es wird sich beim Richter angemeldet in Grundstellung und dem suchfertigen Hund, so irgendwie heißt es. Aber dass sie mit dem Hund den Hund noch von A nach B transportieren, so wie wir es jetzt machen, eigentlich ganz gemütlich mit einem Handtarget zum Beispiel, oder ihm einfach dem Hund beizubringen, an lockerer Leine zu gehen, obwohl er eine gewisse Erwartungshaltung hat, das schaffen sie nicht. Und dann ist es immer so Zughundesport an Halsung vom Auto zum Prüfer. Und das macht dann auch kein gutes Bild und man verpulvert zu so viel Energie.
Energie.
Und eigentlich kann man es verhältnismäßig einfach beibringen. Plus, das sind dann eben so Sachen, diese Basics und dieser Transport von A nach B gehört auch dazu. Die braucht man im täglichen Leben. Also das ist ja nichts Besonderes. Das ist wirklich nur ein Komm mit mir halbwegs in einer Ordnung, ob das jetzt an der Leine ist oder ohne, ist mir wurscht. Bleib, wenn ich es dir sag, und komm zu mir zurück, wenn ich dich rufe.
Das ist von der Eva Bertelsson. Da habe ich mir jetzt gerade das Webinar auf Doggybox auch angesehen zum Thema klar strukturierter Übungsaufbau. Dieses auch, Ruhe, Transport, also Transport oder Transport,
Ja.
Übung, Transport, Ruhe.
Gut,
Und
ja.
die tun in jedem Übungsaufbau, also kommt ursprünglich bei Ihnen aus dem Agility, ja, also Agility Right from the Start, glaube ich, heißt das Buch von den beiden, von der Emilia und von der Eva. Und ich weiß gar nicht, wie die Deutsche, gibt es eine deutsche Version, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist ganz klar von Anfang an geregelt, da ist die Ruhe, dann muss ich von A nach B kommen und das muss geplant sein. Dann kommt die eigentliche Übung und dann muss ich wieder von A nach B in die Ruhe kommen.
Genau. Und da geht es weiter. Wir planen immer die Action
Ja.
und vergessen darauf zu planen, auch nicht nur, wie wir belohnen können, sondern einfach, dass wir Erwartungshaltungen ein bisschen bremsen können. Das war übrigens die Anfrage von einer unserer Hörerinnen, ob wir genau dieses Thema mal näher beleuchten können. Vielleicht geht sich das ja in unserem nächsten Gespräch aus. Mehr Struktur und mehr Ruhe vor und nach dem Training.
Ah, ja.
Wäre eigentlich ein spannendes Thema, habe ich ja schon geschrieben. Vielleicht hört sie es gerade und freut sich. Juhu. Na,
Ich
aber
möchte
das sind echt gute
an
Punkte.
dieser
Ja?
Stelle gleich, also ich freue mich gerade immer total. Also ich habe in den letzten Wochen regelmäßig Feedback zu unserem Podcast bekommen.
Ja?
Und wir würden uns natürlich gleich hier an dieser Stelle erwähnt freuen, wenn wir weiterhin Feedback bekommen von euch, weil das einfach uns hilft, uns stetig zu verbessern und auch in der Themenauswahl und Planung unserer Interviewpartner absolut hilfreich ist.
Absolut. Und bis dahin. Reden wir über das, was uns interessiert.
Und
Und mit
hoffentlich auch
wem
die
wir wollen.
Hörer.
Genau. Na, okay, das war die Vorbereitung. Das war
Genau.
schon einmal echt wichtig. Absolut.
Was hast du im Training verändert, Flo?
Im Training selbst habe ich verändert meinen Umgang mit Algorithmen, möchte ich fast sagen. Das heißt, was tue ich, wenn der Hund Zielverhalten erfüllt? Und das Problem mit Zielverhalten ist, dass es ein bisschen schwanger sein kann. Das heißt, da geht's tatsächlich, wo man sich überlegen muss, okay, ist das belohnenswert? Ist es ganz okay und ich belohne es heute nicht oder in der Sekunde nicht? Oder ist es so wenig schwanger, dass es gar Reset. Und da haben wir immer mehr uns einfach Gedanken gemacht, weil manchmal ist es einfach wirklich zu schade, um den Hund zu resetten, weil das Verhalten echt am richtigen Weg ist. Und was ich dabei einfach so gelernt habe, ist, worum geht es gerade in der eigentlichen Übung? Geht es gerade, dass der Hund schnellstmöglich erwünschtes Zielverhalten einnimmt? Oder geht es darum, dass der Hund einfach schon unter äußeren Einflüssen im Zielverhalten drinnen bleibt. Und wenn der Hund von diesem Zielverhalten abkommt, ist es in irgendeiner Art und Weise tragbar oder ist es ein absolutes No-Go? Zum Beispiel der Hund, der sich als Spürhund superlässig einsucht, der jetzt vielleicht das zweite Zimmer absucht. Im ersten Zimmer hat er nichts gefunden, zwei Drittel vom zweiten Zimmer hat er abgesucht und findet jetzt den Suchstoff. Macht er Anzeige, friert ein und schaut dann zum Hundeführer. Und das würde ich einfach nicht strafen und nicht resetten, aber auch nicht belohnen, weil es war alles richtig und er hat halt blöderweise den Fokus verloren. Hat aber sozusagen bis zu dem Zeitpunkt vielleicht schon 7 Minuten durchgesucht. Und das sind so die Sachen, wo man nüchtern betrachtet sozusagen, als Sesselfurzer sagen könnte, okay, aber der Hund erfüllt das Anzeigeverhalten nicht, ja. Stimmt, nicht perfekt, hat aber vorher schon eine Bombensuche gemacht. Und das sind so kleine Feinheiten, wo man vielleicht manchmal auch in der Sekunde ein bisschen Bauchgefühl walten lassen muss. Und Bauchgefühl kann sich halt erst entwickeln durch Wissen und Erfahrung. Das habe ich im letzten Jahr so bei uns ein bisschen gemerkt, dass mein Bauch gewachsen ist. In jeglicher Hinsicht.
Ich muss sagen, das ist auch ein Punkt, der sich bei mir maßgeblich, also insbesondere halt auch durch den Trainingsspezialisten verändert hat, der Umgang mit Fehlern und der Versuch, nicht in den eigenen Mustern hängen zu bleiben, was den Umgang mit dem Fehler betrifft. Also Fehler mal generell als Information und nicht als etwas Schlechtes zu sehen, ist einmal so dieser erste Punkt.
Ja.
Und dann, so wie du sagst, Beispiel, ich möchte, dass mein Hund sitzt, habe mir auch für mich festgelegt, wie schnell er das Signal annehmen soll und wie schnell das Verhalten ausgeführt werden soll. Und dann sitzt er, während im Nachbarzimmer der Sessel umfällt, auf einmal etwas schief. Hat aber das Signal schnell und die Position schnell durchgeführt. Das heißt, mein
Genau.
Kriterium eigentlich erfüllt und dann liegt es an mir. Trotz der widrigen Umstände, dass ein plötzlich auftretendes Geräusch gefallen ist, hat das schnell gemacht. Also schnell angenommen, schnell ausgeführt, aber nicht zu 100% in dieser Präzision, die ich gerne hätte.
Ja.
Und dann liegt es an mir, wie ich damit umgehe. Natürlich könnte ich resetten. Natürlich könnte ich einen Non-Reward-Marker verwenden. Ich könnte aber auch sagen, okay, es gibt dafür statt der Fleischwurst nur das
Ja,
Trockenfutter-Keks-Response-Cost.
ja.
Oder es eben standardmäßig belohnen. Und wenn er es beim nächsten Mal mit bewusst eingesetzter Geräuschkulisse perfekt macht, hochwertiger belohnen. Also ich habe
Genau.
einfach so viele Möglichkeiten darauf zu reagieren, dass eben dieses immer zu resetten oder immer Response-Cost oder immer differenziert belohnen einfach nicht notwendig ist, weil ich einfach situationsabhängig umgehen kann mit dem. Oder ich kann einfach einmal Management betreiben, wenn ich merke, der Fehler tritt mehr als einmal oder, wie gesagt, maximal
Genau.
zweimal auf.
Genau, und das maximal zweimal sozusagen. Wir haben ja immer gelernt und geben das so auch weiter, dass es durchwegs schlau ist, wichtige Zwischenziele, gar nicht die Zwischenschritte dazwischen, aber wichtige Zwischenziele mal dreimal in Folge zu wiederholen. Im Gegenzug aber geben wir uns schon mit zwei Resets zufrieden, um einen Schritt zurückzutreten und die Übung neu zu planen. Das heißt, wir müssen eigentlich dadurch, dass wir ja gar nicht so viele Fehler machen wollen, wie wir Erfolg haben wollen, gar nicht so oft den Fehler zulassen. Und das sehen wir da bei uns jetzt sicher auch schon wieder seit 4 Monaten oder also einem halben Jahr vielleicht, ist ja völlig egal, dass wir eben die Resets mit einer zweimaligen Wiederholung dann wirklich die Übung abbrechen, um neu zu planen.
Ja, macht ja auch Sinn, weil beim ersten Mal kann uns was passiert sein oder generell was passiert sein, wenn exakt bei der gleich, also exakt gleich ist es ja sowieso nie, aber wenn beim Versuch der gleichen Wiederholung der Fehler wieder auftritt, wozu soll ich einen dritten Versuch starten, wenn mir zweimal gezeigt wurde, es funktioniert da jetzt gerade nicht?
Genau.
Absolut. Was ich zum Beispiel mir auch mitgenommen habe, und das habe ich früher sicher ganz oft komplett anders gemacht, ist dieses Fehler passiert. Ich muss zurückgehen versus ich plane einen zusätzlichen Zwischenschritt.
Genau, sehr gut.
Ja, also das ist auch ein großer Punkt, den ich mir jetzt mitnehme. Und das hat mich so erinnert an den Grundstellungsaufbau vom Johanni. Der ist einfach nicht weggekommen vom Futter in meiner Hand beim Führen, beim
Okay.
Locken. Und ich habe geführt mit Futter, ich habe ohne Futter geführt und der ist nicht in Grundstellung gekommen. Und da hat einfach für mich ein Zwischenschritt gefehlt. Ich habe den Fehler gemacht und bin wieder zurückgegangen zu Futter führen, was damit
Ja.
geendet hat, dass er natürlich immer Futter als Signal verknüpft hat für diese Übung.
Ja.
Und ich über Jahre hinweg Schwierigkeiten mit der Grundstellung hatte, weil ich einfach für mich selber so blockiert in dieser Übung war. Und das ist für mich auch eine nette Überleitung jetzt zu dem Thema Signaleinführung und Übungsaufbau.
Okay.
Weil gerade da habe ich für mich jetzt auch noch einmal als letzter Modul-Trainingsspezialist ganz, ganz viel mitgenommen, dass ich mir in vielen Bereichen oft gar nicht bewusst war, wie ich diese Übung aufbaue. Und wir hatten da als Beispiel den Hund beibringen, mit dem Kopf flach zwischen den Vorderpfoten, also ablegen, also down flat, wie auch immer man dazu sagen möchte. Oder
Ja.
die Karin bei uns sagt Heidi dazu. Und was ist das? Wenn ich sage, ich baue das jetzt über Locken auf. Ja? Wie schaut Locken aus? Das heißt, ich führe beispielsweise mit dem Futter den Hund von, also lege ihn ins Platz, führe den Kopf des Hundes Richtung Boden. In welchem Moment ist es dann kein Locken mehr? Wenn ich kein Futter mehr in der Hand habe? Eigentlich nicht, weil auch die geführte Hand ja ein Lockreiz ist. Das heißt, okay, ich gehe vom Schritt, ich führe mit Futter, zum Schritt, ich führe mit der Hand auf dem Boden. Locken ist es ja tatsächlich erst dann nicht mehr, wenn die Hand des Hundeführers oder des Trainers erstens einmal nicht mehr bis auf den Boden durchgeht und zweitens, wenn der Kopf des Hundes sich bereits senkt, bevor die Hand die Nase unterschreitet. Verständlich? Also die Hand muss letztendlich über der Kopfhöhe des Hundes bleiben, um es nicht mehr als Lockreiz gelten zu lassen.
Genau.
Ja.
Aber das ist sozusagen eigentlich dann Locken mit Futter ist Locken. Targeting ist ja eigentlich auch ein Locken.
Ja, absolut.
Und das Locken würde dann nicht mehr greifen, sozusagen, wenn der Hund eigentlich schon so automatisch das Verhalten einsetzt in der ersten Handbewegung, sodass die Handbewegung eigentlich ein Handzeichen wird und der Hund Verhalten ausführt.
Genau. Und da für mich dann auch gleich weiter war für uns dann die weiterführende Aufgabe ja tatsächlich dann auch die verbale, das verbale Signal einführen und das Handsignal abbauen
Ja.
und da zusätzlich gleich Signalkontrolle mit zu implementieren. Und ich habe das halt jetzt in unterschiedlichen Bereichen, bei den Positionen etc., bei meinen Hunden so ein bisschen ausprobiert und eingespielt. Und das waren für mich, also ich glaube jetzt im letzten Jahr auch die größten Aha-Erlebnisse überhaupt. Ja,
Ja.
wie einfach es ist, eigentlich von Anfang an oder von relativ frühen Trainingsschnitten Signalkontrolle und Signaldiskriminierung mit in den Trainingsplan aufzunehmen. Und habe das für mich jetzt auch in der Planung beim Welpen insbesondere, aber auch bei den älteren Hunden echt massiv berücksichtigt. Und ich habe Hunde, die besser zuhören, mehr aufpassen und länger fokussiert und konzentriert bleiben, weil sie nicht versuchen müssen zu erahnen, was sie gerade diskriminieren sollen, sondern es für sie viel klarer schon im Aufbau war.
Klarheit schaffen.
Ja.
Das ist ein ganz spannender Punkt, der bei mir im einfach, den ich nicht neu gelernt habe, aber den ich einfach, denke ich, verstehen gelernt habe. Aber ich wollte eigentlich gar nicht unterbrechen, ich habe nur
Alles
wieder
gut,
laut gelacht.
ich war schon fertig, ich war schon fertig. Flo, du darfst ergänzen.
Weil was ja wirklich interessant ist, und bei meinem letzten Workshop oder einem der letzten Workshops habe ich mit einer Trainerkollegin ein bisschen nicht philosophiert, eher debattiert, was wir gerade verwenden. Ob es ein Modeling ist, ob es ein Shapen ist, ob es ein klassisches Konditionieren ist,
Mischung.
Mischung, Targeting, hin und her. Im Endeffekt ist es natürlich eine Mischung, aber es ist, hey, es macht so einen Spaß darüber zu sagen, nein, weil ich mache das und das und das und nicht das und das und das und das. Und ja, wie kommt man überhaupt dahin, das? Aha, dann hast du ja da doch gemodelt und das wäre eigentlich nochmal ein echt ein cooles Thema, noch ein Thema in der heutigen, heute ist so Themenfindungstag irgendwie.
Schreibst du mit?
Na, wir hören es uns einfach wieder an. unterschiedliche Lernmethodiken und dazu Beispiele finden.
Hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang einmal, dass wir es durchgegangen sind. Aber
Ja, aber
natürlich haben wir da jetzt ganz einen anderen Background schon dahinter jetzt für
und
unser.
wir sprechen heute flüssiger und lockerer. Immer bis heute nicht mehr unsere erste Folge angehört. Bis heute nicht. Jede andere schon. Aber gut, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich extrem, vor allem wenn es wirklich um komplexes Verhalten geht, extrem vom Operantenkonditionen weggekommen bin. Wenig shape mittlerweile nur mehr und versuche, das Szenario oder die eigentliche Teilübung so vereinfacht darzustellen, dass der Hund quasi ins Wunschverhalten reinstolpert.
Aber das ist
Warum?
trotzdem operant.
Genau, aber so gering wie möglich. Also ganz, ganz weit weg von der Idee, zeig mir 101 Dinge mit dieser Box, sondern natürlich muss der Hund operieren, es kann natürlich auch gelockt sein und so weiter und so fort, aber ich möchte eigentlich nicht, dass der Hund wirklich Entscheidungen treffen muss, sondern dass das, was sozusagen erarbeitet werden soll, klipp und klar ist.
Okay, das heißt, wir sind einfach im Bereich fehlerfreies Lernen. Du schaffst einfach den Antecedent vom ABC, wenn wir jetzt auf ABC das umlegen, dem
Antecedent
Hund
ist was?
Umfeldbedingungen, Umgebungsbedingungen, Startvoraussetzungen, also alles, was Verhalten inklusive Signale, was Verhalten auslöst. Ja, also wenn der Hund ein rotes Auto sieht, fängt er zu bellen an, dann wäre der Antecedent das rote Auto, bellen das Verhalten und die Konsequenz, das Auto verschwindet zum Beispiel. Ja. Und das heißt, du schaffst einfach die Gesamt, die, du, deine Vorbereitung ist so, dass das Verhalten des Hundes, auf das eine für den Hund erwartbare Konsequenz folgt, eigentlich nur ein Verhalten sein kann.
Idealerweise, so das Wunschdenken. Das heißt eben, wir versuchen uns schon ans fehlerfreie Lernen dran zu fühlen, eben weil wir so kleinschrittig arbeiten.
Für mich ist da das Beispiel, was ich jetzt mit Bayou gemacht habe, erstmalig Vorderpfoten auf einem Target, Hinterpfoten am anderen Target. Ich habe den Hund mit Futter vor dieses erste Target gebracht, bin rückwärts übers erste Target drüber gestiegen und der Hund konnte eigentlich nur in dieser eine Richtung mir folgen und seine Vorderpfoten auf das Target setzen. Dann habe ich ihm damals gesagt, okay, genau das ist richtig, Vorderpfoten auf einem Target, bin weiter rückwärts gegangen, er ist vom hinteren Target aufs vordere Target gestiegen. Der Abstand war so gewählt, dass er dabei bestmöglich die Hinterpfoten schon aufs hintere Target stellt und ich hatte alle vier Pfoten auf zwei Targets. Also
Okay.
Vorderpfoten auf einem. Also der Fehler war fast unmöglich, außer er hätte jetzt überhaupt keine Koordination seiner Hinterhand gehabt. Da war mir aber bewusst im Vorfeld, dass dieser Hund das hat und das so lösen kann. Aber ich habe versucht, durch meine Positionierung, die Positionierung des Hundes, die Belohnung für Teilschritte, das Verhalten absolut fehlerfrei abzuarbeiten. Meinst du das so in die Richtung?
Vermutlich ja.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Es ist eigentlich alles ein Beispiel. Also
Dann sag irgendein Verhalten. Ich hätte gerne einen fehlerfreien Aufbau fürs Abrufen vom geworfenen Ball. Oder du hast es mit dem Puller gemacht.
ah ja, wir wollen es jetzt mit den Frisbees machen. Wir wollen dann Slow-Mo-Aufnahmen haben von Hunden, die schon in der Luft sind, mit dem offenen Maul und dann von hinten den Rückruf hören und dann den Kopf abdrehen.
Gib von einem Teilschritt dahin einmal so, wie du es fehlerfrei aufbaust, sodass da kein Fehler
Genau,
passiert.
also der einfachste Klassiker, Klassiker sage ich, völlig, stimmt nicht. Ein einfacher Teilschritt, den wir machen sozusagen, ist erstens einmal, der Hund hat grundsätzlich Motivation auf dieses Beuteobjekt. Dann platzieren wir den Hund, dafür müsste er die Basics können, er soll warten. Ich lege den Ring 5 Meter vor ihm auf den Boden, sodass der Ring noch sichtbar ist. Es wird nämlich nicht zwingend einfacher, wenn der Ring plötzlich nicht mehr sichtbar ist. Also wir lassen ihn auf Sicht. Ich stelle mich neben dem Hund und gebe dem Hund das Belohnungssignal für beiß bei mir in den zweiten Puller-Ring rein.
Würde es nicht
Wie
dann noch
viel?
einfacher sein, tatsächlich den Ring vorne zwar sichtbar, aber unerreichbar zu positionieren?
Das wäre nur ein Management, ja.
Ja, dass der Fehler gar nicht erst
Klar,
passieren kann, ne?
klar.
Ja.
Man könnte einen Hund anhängen oder was auch immer.
Ja.
Aber das sozusagen, das ist ein Beispiel dafür, dass der Hund irgendwann bei mir abwartet. Ich schmeiß den Puller, der Puller rollt, 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 rollt. Ich hetze den Hund hinten nach und rufe den Hund ab in der Sekunde, wo er eigentlich schon reinbeißen möchte. Das macht zum einen irrsinnig Spaß, das macht zum anderen irrsinnig Sinn.
Ja, absolut.
Und das
Hilft auch
Interesse,
für Anti-Jagd-Training oder so,
ja,
ist das aber
alles, für
super
alles,
Aufbauübung, ja.
ja. Und genau, und also wir versuchen einfach diese Teilkomponenten rauszuholen und für uns einmal klar zu definieren. Und manchmal wirkt es so absurd einfach, ist es auch, aber es ist dann erfolgbringend. Und genau darum geht's. Und der Hund lernt es kennen. Aha, hoppla, passt. Ich kann ja wirklich. Und im Endeffekt sozusagen, um dieses erste kleine Kapitel abzuschließen, liegt der Hund eben 1 Meter vor dem Puller. Und wir stehen 5 Meter hinter dem
Hinter.
Hund in einer Linie sozusagen, Hundeführer, Hund, Puller. Und ich rufe den Hund nach hinten weg, wo alles in Ruhe ist. Der Hund ist in Ruhe, ich bin in Ruhe, das Zielobjekt vorne ist in Ruhe. Was dabei natürlich klar ist, man muss diese Balance finden von, ich gebe nach vorne hin frei oder ich rufe nach hinten ab.
Ja, dass du nicht, also es ist ja wie beim Voran. Beim
Genau.
Voran, die Hunde, die beim Voran laufen, schon auf der Hälfte der Distanz langsamer werden oder
Genau.
sich sogar selbstständig
Die
hinlegen.
Erwartungshaltung muss immer sein, dass es das da vorne geben kann. So.
Und das
Und
Zuhören fördern.
yes. Und das ist eben auch wieder diese gesamte Struktur, die zwar das Verhalten so powerful gestalten, aber die Hunde nur immer nachdenken. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Sexiness am modernen Hundetraining, dass die Sachen echt fetzen, aber die Hunde noch voll da sind
Und
und
komplett,
kontrolliert.
komplett komplex sind.
Ja.
Ja, also das ist für mich auch, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, zuhören lernen. Und für mich ist das total spannend, die Entwicklung bei meinen Hunden zu sehen. Also meine Hündin ist, wie gesagt, die hat Fläche gemacht, die hat Trümmer gemacht, Lawine gemacht. Wir sind im Obedience-Bereich, so zwar in den unteren Prüfungsstufen, aber auch da tätig. Und da war jetzt in meinem letzten Jahr der Fokus hauptsächlich drauf, einfach weil ich das lernen wollte und mich damit befassen, wollte dieses Zuhören lernen. Und das kann sie überhaupt nicht. Die blockiert sich so selber, weil wenn die eine fixe Idee hat, was da ist, hört sie mir nicht mehr zu.
Ja.
Und wir haben so Beispiele gemacht. Es waren Targets, Tunnel, Kegel, Box aufgebaut. Ja? Und wenn sie die fixe Idee hat, es ist jetzt das Bringholz, hat sie auf mein verbales Signal also überhaupt nicht mehr diskriminiert. Und
Okay.
da ist mir einfach aufgefallen, welchen Teilschritt im Training ich so massiv ausgelassen habe, in wie viel zu sterilen Umgebungen ich trainiert habe und dem Hund nicht von Anfang an beigebracht habe, es kann eine Wiederholung das sein, die nächste Wiederholung das, die übernächste schon das. Also einfach auch diese Abwechslung im Training oder im Beisein eines Kegels muss nicht zwingend das nächste Signal Kegel sein. Da merke ich einfach, also ich trainiere meistens, wenn wir ein Obedience-Training haben, 20 Minuten, natürlich mit Pausen, 20
Ja.
Minuten und dann, also jeden Hund 20 Minuten. Und da merke ich einfach, da ist bei ihr nach 5 Minuten, wenn wir so Konzepte arbeiten, Luft raus. Weil sie es einfach nicht von klein auf gelernt hat. Und jetzt natürlich sich umso schwerer tut, man die ist jetzt 11, ja. Aber ich finde es total spannend, auch mit einem 11-jährigen Hund dann auch in diesem Bereich so ein bisschen reinschnuppern und versuchen, ihr so die Idee vom Zuhören zu geben. Und es ist dann für mich so richtig spannend zu beobachten, wie bei der so nach 5 bis 7 Minuten, wenn wir da wirklich intensiv dran arbeiten, die Schranken zugehen, wo sie einfach so sagte, das ist eine Denkleistung, die ich gerade liefern muss, die ich so nicht kann. Und wenn ich dann auf den Johanni rübergehe oder jetzt dann letztendlich, also beim Terrier, der tut sich da viel leichter mit.
Ja.
Und was ich dazu auch für mich aufgebaut habe, ich habe es bei uns in der Facebook-Gruppe schon erwähnt, beziehungsweise bei mir auf meiner privaten Facebook-Seite auch dieses mit App arbeiten. Ich habe eine, die Side Now heißt die App. Da
Ja.
gebe ich alle Übungen ein, die ich zum Beispiel indoor trainieren kann. Ist so wie ein Glücksrad aufgebaut, dann drücke ich drauf und dann wählt dieses Glücksrad eine Übung für mich.
Okay, ein
Ja?
Zufallsgenerator, ja.
Genau, zufallsgeneratormäßig. Und dann mache ich diese Übung 5 Wiederholungen lang mit einem Kriterium oder auch mit steigendem Kriterium, je nachdem, was für Übung es ist und was mein Ziel in dieser Übung jetzt ist.
Ja.
Dann hat der Hund kurz Pause, dann machen die anderen 4 Hunde die Übung, dann drücke ich wieder drauf und dann kommt da komplett andere Übung. Das heißt, es kann sein, dass ich zum Beispiel eine Anzeigeübung mache auf Gegenstände und im nächsten Übung mache ich Zähneputzen. Und der Hund muss total switchen von, hey, ich muss jetzt mit der Nase arbeiten, auf, ich muss jetzt in Ruhe auf einem Tisch stehen und Kind-Target machen. Oder, also, und da hilft ihnen auch total, die kommen, und das ist so spannend zu sehen, die kommen in den Raum rein und sagen, steht hier ein Gegenstand, steht hier ein Gegenstand, ist jetzt was zu tun? Ah, okay, sie hat den Topf und den Gegenstand hergerichtet. Yes, wir machen einräumen.
Ja.
Und es fördert so die Motivation. Und ich kann statt eine Übung 3 mal 5 Wiederholungen machen, oft 10 bis 15 verschiedene Übungen hintereinander machen, ohne dass ich mittlerweile einen Verlust in der Aufmerksamkeit meiner Hunde habe.
Ja.
Und es kann natürlich passieren, dass ich, wenn ich eine Übung mache, dass ich sie nur 3 mal wiederhole statt 5 mal, einfach weil das Kriterium 3 mal so perfekt wieder erfüllt ist. Dann nehme ich einfach von den 5 vorbereiteten Keksen mehr. Dann gibt es einfach differenziert belohnt und sie kriegen mehr und machen nur 3 mal die Wiederholung. Aber das Ziel ist eben nicht mehr als 5 mal. Und also ich liebe das zu Hause zu üben. Ist natürlich, wenn ich jetzt Obedience trainiere oder so, mache ich es nicht in dem Ausmaß, aber gerade für das Indoor-Training zu Hause finde ich das so eine tolle Möglichkeit und es gestaltet das Training abwechslungsreich und es verhindert, dass ich Übungen, die ich immer so ein bisschen auf die lange Bank schiebe, ist bei mir zum Beispiel für die Therapiebegleithundearbeit, hätte ich gern, dass meine Hunde die Rolle machen und Pfoten geben. Und warum auch immer habe ich eine Aversion gegen diese 2 Übungen. Und meine Hunde können alle keine Rolle und nicht Pfote geben, außer der Kalypso, der kann Pfote geben. Und jetzt habe ich da eben im Zufallsgenerator, also ich drücke tatsächlich dann nicht weiter, wenn Rolle kommt, sondern ich mache es dann tatsächlich. Aber es ist für mich so schön, dass ich mich auch zu Übungen bringe, die ich eben sonst vielleicht auch hin und wieder mal, weil nicht unbedingt notwendig, nicht prüfungsrelevant, auf die lange Bank schiebe.
Ja.
Und der Welpe jetzt lernt natürlich von Anfang an sehr breit gefächert aufgestellt zu arbeiten.
Klar.
Hast du noch Punkte bezüglich Training? Was sich verändert hat bei dir? Gestaltung von Trainingsabläufen etc.?
Von den Trainingsabläufen selber, denke ich, hab ich mir zumindest keine weiteren Notizen gemacht. denke, da könnten wir gut übergehen zu den letzten Eindrücken oder Ideen und Ahas, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben. Und zwar sozusagen, wie wir das Training beenden, beziehungsweise was nach dem Training kommt. Und nur zu sagen, nach dem Training ist vor dem Training, geht jetzt nicht. Also, Eva, lass hören, sofern du da Punkte hast.
Was ich ja immer schon gemacht habe, also insbesondere im Rettungshundetraining, ist Nachbesprechung des, was an dem Tag passiert ist. Insbesondere, also meine Vorbesprechung sowieso, Training, Nachbesprechung. Weil gerade wenn ich in der Gruppe trainiere, passiert ganz oft, dass man Sachen sieht, die der Hundeführer selber nicht gesehen hat, die der Helfer nicht gesehen hat, die aber einem Außenstehenden ganz gut auffallen, zum Beispiel. Ja? Und bei uns ist es so, wir besprechen einen Hund an, dann sagt der Hundeführer, was er gesehen hat, dann sagt der Helfer, was er gesehen hat, und dann kommen Kommentare von außen. Also dieses Reflektieren und Versuchen, eben, habe ich auch über den Trainingsspezialist mitgenommen, auch durch die Podcast-Folge mit der Katja Frey, was habe ich beobachtet? Auch wenn ich zum Beispiel nicht eingewiesen war in den Übungsablauf, nicht genau gewusst hat, was das Kriterium ist, was konnte ich von außen beobachten? Und da eben zu analysieren und zu besprechen und dann natürlich zu interpretieren, warum Verhalten aufgetaucht sind und was man beim nächsten Mal anders machen kann und wo man beim nächsten Mal den Fokus hinlegen muss. Für mich gehört auch zum Evaluieren dabei, wie oft möchte ich, du hast jetzt vorher gesagt, dreimal ein Verhalten in Folge korrekt sehen. Ich bin zwischen ein und fünfmal noch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer glaube, das kommt ganz auch
Absolut.
aufs Team an, ja, weil ich
Ja, und auch
kenne.
auf Entschuldige, auf welche Teilkomponente im Training ist es gerade? Wenn es um ein Schlüsselverhalten geht, wie Grundstellung oder Anzeigeverhaltung, Spürhund oder Rettungshund, dann sind es ja Dinge, die wir hunderte Male wiederholen natürlich und einfordern werden.
Ja, und es gibt auch Hunde, die tatsächlich anfangen, bei einer Masse von Wiederholungen zusätzliches Verhalten einzubauen, weil sie glauben, es war noch nicht das Endverhalten.
Ja.
Und da ist es oft sinnvoller, schon nach ein bis zwei Wiederholungen den nächsten Schritt zu fordern, aber auch einmal bewusst fünfmal das Gleiche zu fordern, um dem Hund zu sagen, es ist nicht immer verlangt, mehr zu zeigen. Also das ist immer so diese ausgewogene Mischung. Und da habe ich das ist mir beim Evaluieren einfach jetzt wirklich einmal bewusst geworden, dass man da ganz übungsspezifisch, hundeführerspezifisch und auch, was bilde ich gerade aus, agieren muss
Ja.
in der Nachbearbeitung. Und was für mich immer noch ein Thema ist und ein riesengroßes Thema bleiben wird, ich filme nahezu alle meine Trainings. Also ich filme und natürlich dann auch analysiere, weil nur filmen und ablegen ist jetzt nicht sehr wertvoll. Ja, also das ist etwas, was ich im letzten Jahr wirklich forciert habe. Also meine Speicher sind gefüllt mit vielen, vielen Trainingsvideos.
Sehr gut.
Hast du Änderungen in Evaluierung, Nachbereitung, Strukturierung vorgenommen?
Vielleicht eben am ehesten wirklich einfach durch das viele Anschauen von Videos und vieles Beobachten von Hunden im Training vielleicht ein besseres Auge bekommen zu haben, insofern, dass man aus Trainingsvideos mehr rausholen kann und sich Trainingsvideos nach dem Training anzusehen, wo man eben jetzt andere Details wahrnimmt als wie früher. Und ich denke, das ist einfach ein gewisser Prozess, den wir durchmachen, wenn man es zulässt. Abseits davon habe ich vielleicht einfach begonnen und bemühe mich, es gelingt mir nach wie vor nicht immer, zum richtigen Zeitpunkt zu beenden und die Übung so stehen zu lassen, wie sie ist. Selbst wenn man vielleicht das eigentliche Übungsziel noch nicht erreicht hat, aber dieser Zwischenschritt oder Zwischenziel jetzt einfach so gut war, dass es im Lernaufbau, vor allem im Lernaufbau, einfach hirnrissig wäre, jetzt noch einen draufzusetzen. Dafür kann ich aber den Tag mit noch ein paar weiteren Übungen beglücken.
Die Sarah Boresk hat das letztens so cool gesagt in ihrer Facebook-Gruppe. Sie macht oft drei Wiederholungen einer Übung und lässt sie dann einfach zwei, drei Tage stehen weil der Hund in dieser Zeit das oft verarbeitet und sie dann viel zügiger vorangehen könnte, als wenn sie diesen Teilschritt jetzt 10-mal wiederholen würde.
Ja,
Das heißt,
spannend, ja.
also es war, da hat sie uns mit der jungen Hündin, also die sind gleich alt wie mein Junge jetzt, auch ein Kuli, hat sie eben übers Bringen geplaudert und sie hat gesagt, das ist oft so, sie macht am Montag die Bringübung und dann lässt sie es 3 Tage stehen und macht am Donnerstag das nächste Mal die Bringübung oder die Halteübung und auf einmal gehen 4 Zwischenschritte weiter, einfach weil der Hund Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten. Heißt aber nicht, dass sie nach den 3 Übungen das Training beendet hat, sondern nur diese Übung beendet hat. Und deswegen bin ich auch ein bisschen in diesen 5 Wiederholungen, nächste Übung, 5 Wiederholungen und mit dem Zufallsgenerator auf diese Idee gekommen, beziehungsweise die Rettungshundekollegin von mir hat mich auf die Idee mit dem Zufallsgenerator gebracht, für Übungen und nicht nur für Wiederholungen oder für Sekunden zwischen Signal geben und Übung ausführen und so Sachen. Sekunden zwischen dem Geben, also dem Ausführen der Übung, Bestätigung und Ausführung des nächsten Signales. Das ist eigentlich, was ich mal sagen wollte, weil es kompliziert und konfus. Egal. Und ich weiß gar nicht mal, was ich eigentlich sagen wollte. Flo, übernehmen.
Na, du, ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest. I'm sorry, aber ich kann insofern übernehmen, dass ich dir da noch eine Frage stelle, und zwar nicht unsere klassische Frage, sondern sozusagen, wir haben besprochen, was wir vor den Trainings vielleicht adaptiert, integriert, neu gemacht haben, während dem Training einen neuen Fokus gewonnen haben und worauf man achten kann nach dem Training, beziehungsweise beim Beenden des Trainings oder wann der richtige Zeitpunkt ist, um das Training zu beenden. Gibt es an sich in der Hundewelt, im Hundesport, im Hundedienst etwas, das du letztes Jahr entdeckt hast, das dir vorher gar nicht so bewusst war, dass es das gibt, oder das du eh schon gekannt hast, aber jetzt vielleicht mehr Interesse entwickelt hast?
Boah. Also jetzt wirklich spontan fällt mir eigentlich nichts ein, außer dass mir bewusst wurde, dass ich zwar vieles in der Theorie wusste, aber mir bei manchen Sachen einfach so auch die Umsetzung noch ein bisschen gefehlt hat und ich da durch den Trainingsspezialisten echt Einblicke bekomme, wo mir gedacht habe, Alter, so simpel, warum war es mir, also habe ich es nicht so bewusst angewendet. Also es war mir bewusst, aber die Anwendung war mir nicht so geläufig. Und wie schnell sie eigentlich geläufig wird, wenn man sie sich bewusst mit Trainingsbeispielen macht. Also für mich war sicher der größte Aha-Moment oder das, wo ich sage, das hat mir jetzt im letzten Jahr die Augen tatsächlich geöffnet oder auch mit Beginn diesen Jahres bereits ist der Trainingsspezialist, weil einfach da das Wissen, das ich habe, nochmal in Teilaspekten, in Teilbereichen mit guten Beispielen, die es wirklich veranschaulichen, klarer gemacht hat. Und für mich in die Anwendungsstufe, nicht nur in die, ich weiß es theoretisch, aber auch in die Anwendungsstufe gebracht hat.
Okay.
Hat es für dich da was gegeben in dem Bereich? Also war bei mir jetzt so nicht ganz das, was deine Frage beantwortet hat, aber.
Aber auch interessant. Naja, tatsächlich, im letzten Jahr, in dem ich mich zumindest auch beruflich sozusagen immer intensiver mit Spürhunde, Branchen auseinandergesetzt habe und unterschiedlichste Kunden gewinnen konnte aus unterschiedlichsten Bereichen, hat es halt auch Augen geöffnet von wegen, aha, das gibt's, dass Leute unterschiedliche Kröten suchen, gar nicht nur als Naturschutz, einfach in Form als wirkliches Projekt, das von ganzen Landkreisen oder Bundesländern aufgetragen wird, um in einer bestimmten Region die Population von bestimmten Schlangen zu finden, bis hin zu, keine Ahnung, den Corona-Spürhunden, was man jetzt davon haltet oder nicht, sei dahingestellt. Aber es sind doch einfach, wenn man sich mit dieser Materie Spürhund befasst, immer wieder neue Sachen, die, sobald es jemand macht, eh ganz klar sind. So, warum macht man das nicht schon länger? Und das hat mir eigentlich gut gefallen, und eben auch nochmal zu entdecken, hey, wie umfassend und wie vielfältig kann ein Hund in modernen Arbeitsfeldern Anwendung finden als Detektor, als biologisches Ortungssystem. Und das kann halt auch wirtschaftlich und ökonomisch wirklich vernünftige Hintergründe haben, um Hunde vermehrt einzusetzen. Und das finde ich irrsinnig spannend. Und eine Sache, die mein Interesse geweckt hat über die anderen Podcasts, die ich mir so anhöre, war, dass sie sehr oberflächlich doch, aber doch mir unterschiedliche Beißsportarten angeschaut habe, einfach weil es mich interessiert hat, was es so alles gibt und Sachen gibt, die in anderen Ländern durchführbar sind, in Österreich zum Beispiel nicht erlaubt sind. Und die ganzen
Bahnhand.
Sachen, wie bitte?
Bahnhand zum Beispiel, also diese Rattensuchen oder Dingssuchen im. Er hat jetzt mit Beisport nichts zu tun,
Ja,
aber
aber ein bisschen.
ist bei den Amis ja eine riesige Sportart.
Ja, kommt ja aufs Bundesland drauf an, weil Windhunderennen sind verboten, zum Beispiel in Florida, glaube ich.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ist bei den
Oder wo auch immer,
Amis ganz.
völlig
Ja,
egal.
ja, ja.
Aber das war interessant. Und dann aber eben mal wirklich nüchtern zu hinterfragen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber halt, was bei diesen unterschiedlichen Sportarten wirklich abgefragt wird. Viele Leute sind ja gerade aus der einsatzorientierten Schiene so skeptisch gegenüber dem Rettungshundesport. Und für mich gibt es einfach viele schlagende Argumente, die dahingehend sehr, sehr, sehr viel Sinn machen und absolut wichtig wären für einen Hund, der wirklich in den Einsatz geht. Und um das Ganze auf andere Sachen überzuwälzen, eben finde ich es wichtig, wenn man ein bisschen die Voreingenommenheit, die man ganz automatisch entwickelt durch diese Nische und durch das Umfeld, das man hat. Und gerade ich komme ja auch aus einer Fraktion, die sich vielleicht gern anhängen würde, Positive Only, und von diesem Positive Only nur das Positive Reinforcement und darauf vergisst, dass es auch eine positive Strafe gibt. Sind auch witzig eigentlich in diesem Slogan. Aber du weißt, was ich meine.
Ja,
Und
absolut.
das finde ich spannend, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und ein bisschen zu hinterfragen, was wird eigentlich gemacht und wie fühlt sich ein Hund dabei und findet es Anwendung? Ist es wichtig? Ist es notwendig? Was ich zum Beispiel nicht wirklich verstehe, sind die Sportarten, wo es darum geht, dass ein Hund möglichst weit in einen Pool reinspringt, um ein Spielzeug zu fangen, oder möglichst hoch eine Wand drauf läuft, um dann ein hochhängendes Zergel zu beißen. Aber gut, ich finde es interessant, die Sachen einmal zu finden. Bei manchen Sachen denke ich mir, zum Glück ist es bei uns verboten, bei anderen Sachen denke ich mir, wäre irgendwie doch ganz interessant, das einmal live zu sehen oder wie auch immer. Und da gibt es noch vieles zu entdecken und da kann man ganz bestimmt auch sehr, sehr interessante Gespräche führen über die Sinnhaftigkeit und unterschiedliche Herangehensweisen.
Absolut, absolut. Flo, fragen wir uns die letzte Frage, die wir immer fragen.
Juhu!
Dein Trainingstool dieses Podcasts sozusagen. Oder was ist dein derzeitig liebstes Trainingstool?
Ich habe aufgrund meines Umzugs die letzten Tage, Wochen echt schleifen lassen, weil wir einfach mit dem Umzug beschäftigt waren und die Hunde nicht viel gemacht haben. Was bei uns aber aktuell in den letzten Trainings vermehrt zur Anwendung gekommen ist, ist unser Scentwheel, unser Geruchskarussell, weil wir sozusagen neue, nicht Geruchsproben, aber Zielgerüche bekommen haben und zum einen die auftragsbereiten Hunde wieder neu kalibriert werden damit sozusagen und die jungen Hunde damit ihre Geruchseingaben erhalten. Und deswegen ist es bei uns jetzt gerade viel genutzt. Wir arbeiten auch schon wieder an einer Optimierung für dieses Geruchskarussell. Da sind wir, haben wir jetzt einen Schlosser, mit dem wir uns das Ding anschauen wollen und der uns da idealerweise seine Ideen dazu gibt und mir ein wirklich gutes Produkt eigentlich erstellen, das man im Idealfall dann auch über uns kaufen kann, über die Kynotec GmbH.
Cool.
Und bei dir?
Ja, ist tatsächlich jetzt im Moment der Zufallsgenerator.
Der ist echt
Vor
gut.
allem, weil er so nett ist, weil er in Regenbogenfarben ist. Nein.
Ah.
Nein, also funktioniert wirklich gut. Ich hatte nur gestern erstmalig so, dass wirklich vier Übungen zweimal vorkamen an dem Tag, wo ich mir gedacht habe, auch jetzt komisch, hatte ich vorher überhaupt nicht. Aber dann haben wir halt die Übungen wiederholt, was jetzt auch kein Fehler ist natürlich. Und Zufallsgenerator sagt ja zufällig, ja.
Ja.
War nur spannend, dass eben vorher nie was zweimal kam in den Wiederholungen, da gestern viermal hintereinander. Also viermal am Tag waren, also vier Übungen waren doppelt vorhanden so.
Okay.
Aber wie gesagt, ich finde es ja total nett, die Idee, dass man eben nicht hängen bleibt an einer Übung und lernt auch Übungen anzugehen, die man vielleicht vorher auf die lange Bank geschoben hätte.
Klar. Und man tut Sachen, die man selber nie gemacht hat. Ich habe in einem der letzten Trainings in Tirol, haben wir immer am Geruchsrad gearbeitet, mit dem neuen Geruch, mit vielen Verleitern von Futter hin zu leeren Geruchsträgern. Und es war Single Blind, das heißt, das haben mir meine Trainees vorbereitet und es war siebenmal hintereinander Leersuche drin.
Ah, weil
Und
der
das ist schon,
Zufallsgenerator gesagt
genau,
hatte.
weil der Zufallsgenerator mir den da gezeigt hat. Und es hat aber gut funktioniert zum Glück, aber wir haben es auch gefilmt und ich fluche und fluche, fluche. Aber gut. Und eben, selber wird man sich dem nie aussetzen und deswegen ist er echt ein geniales Tool.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben ja auch, also der Zufallsgenerator war, dass ich im Vorfeld was festgelegt habe an Zeiten. Und es war zum Beispiel, was war das für eine Übung? Was haben wir gemacht? Ah, rückwärts gehen. Ich glaube, bei rückwärts gehen hatte ich es. Und wir hatten dann sogar festgelegt, wie lange ich warte, bis ich das Signal das nächste Mal gebe. Also wie lange der Hund aufs Signal warten muss.
Ja.
Aus welcher Hand ich dann belohne, wie viele Kekse. Oder wie oft ich belohne, bis ich, dass ich zum Beispiel sage, ich sage, Arié ist bei mir rückwärts gehen, gehe rückwärts aufs Target. Ich sage, nach 3 Sekunden warten, Arié. Und dann belohne ich dreimal aus der linken Hand, bevor ich das nächste Mal innehalte und sozusagen das Signal nochmal gebe. Weil
Okay.
natürlich der Hund auch mitkriegt, ah, ein Keks heißt, ich gehe gleich wieder. Und dass der Hund einfach auch da. Und da hätten wir dann noch überlegt, weil da wäre natürlich dann mega komplex und kompliziert geworden, dass ich ja auch warten muss zwischen den Leckerlis unterschiedlich lang, damit der Hund nicht weiß, okay, es ist Leckerli, Leckerli, Leckerli. Und wenn es dann 2 Sekunden dauert, kommt gleich das Signal fürs Rückwärtsgehen. Sodass, ja. Und es war dann schon so, dass es war, also mir hat mein Co-Trainer gesagt, 3 links 3 oder 1 links 4. Und das war dann auch
Okay.
unser Running Gag dann während dem Kurs, weil das ja natürlich dann schon richtig komplex ist, weil du musst 21, 22, 23 zählen, wissen, dass du mit der linken Hand 3 Kekse fütterst, bevor du das
Ja.
nächste
Yeah.
Mal, und dann kriegst du ja schon den nächsten Input mit 4, 1, 4 rechts 3 oder so, ne? Weil dann musst du schon mitdenken und dann anfangen zu zählen.
Was heißt jetzt 4 rechts 3?
4
Das mit
heißt,
der.
du wartest 4 Sekunden, bis du das nächste Mal das Signal gibst. Und dann
Okay.
fütterst du mit der rechten Hand 3 Kekse, bevor du das nächste Mal, dann kriegst du ja schon den nächsten Input. Also in
Das
dem Moment,
heißt,
wo du dreimal fütterst,
kriegst du
sagt
schon wieder.
dir dein Co-Trainer schon wieder 2 rechts 5. Dann wartest du
Aha.
nach
Drei
dem letzten
Sekunden.
Keks 2 Sekunden und fütterst 5-mal mit der rechten Hand.
Und wer sagt das neue Verhalten an?
Du machst dir sowieso nur 5 Wiederholungen. Also du
Aha.
sagst 5-mal das Arié oder du
Ich
trainierst eine
verstehe.
Minute. So war das
Ich
festgelegt.
verstehe. Ich verstehe. Okay.
Ja. Flo, Ankündigungen. Hast du was im Moment?
Aktuell leider nichts Neues, bis auf dass es sicher bald neue Ankündigungen geben wird. Also fleißig auf die Homepage schauen von der Kynotec. Die Hundstalente.at-Seite, die besteht natürlich auch nach wie vor, aber die wird auch nicht ruhend gelegt, aber die wird jetzt nicht mehr so aktualisiert, weil wirklich das komplette Programm, das ich anbiete und das wir anbieten in Form von der Kynotec, über die kynotec.at läuft, beziehungsweise auf Facebook in den Veranstaltungen man auch immer wieder Neues findet. Genau, bei mir aktuell nichts großartig Neues. Bei dir, Eva?
Ja, geplant war ja jetzt eigentlich ab März der Therapiebegleithunde-Lehrgang. Der ist jetzt auf September, Oktober verschoben,
Oha, okay.
dass sich sehr viele junge Hunde gemeldet haben und es einfach keinen Sinn macht, wenn die Prüfung erst mit 2 Jahren durchgeführt werden kann, dass man jetzt sagt, man macht 2 Drittel der Ausbildung jetzt und dann 1 Drittel später. Und für einige, die Interesse gehabt hätten, passt einfach der Herbsttermin besser. Jetzt haben wir das auf Herbst verlegt, bieten aber jetzt dann ab Mitte März einen Vorbereitungslehrgang an. Also für alle, die eben Junghunde haben und schon die ersten Schritte in Richtung Therapiebegleitung machen wollen, gibt es einen Vorbereitungskurs. Bei Interesse einfach per Facebook, WhatsApp, Telefon, E-Mail oder über die Homepage, über das Kontaktformular mit uns Verbindung aufnehmen. Und was ich jetzt gestartet habe vor ein paar Wochen, ist meine Facebook-Gruppe, die heißt Fundamental Basics. Und da geht es darum, dass ich meine Trainingsvideos mit Erklärungen dazu veröffentliche, Trainingspläne von mir online stelle, Einblick in mein Training und meine Arbeitsweise gebe, erkläre, warum Training besser gelaufen ist, schlechter gelaufen ist, was die Trainingsschritte waren. Hilft mir einerseits, mein Training noch einmal bewusster zu reflektieren, weil gerade eben, wenn ich für andere die Erklärungen aufbereite, du nochmal denkst, ach, mein Gott, was habe ich da denn tatsächlich fabriziert? Und war jetzt gerade spannend, in der Übung Umrunden eines Gegenstandes mit dem Bayou, wo mir einfach dann beim zigten Male Ansehen des Videos beziehungsweise beim Niederschreiben der Datenfakten aufgefallen ist, welche Fehler mir eigentlich Fehler im Sinne von dem Lernenden, das Lernen erschwerende Umstände passiert sind und das eben aufzubereiten und so. Also diese Facebook-Gruppe haben wir gestartet und die ist einfach als Diskussionsplattform vorgesehen.
Aber das ist eine
Bitte,
private Gruppe, da muss
genau.
man sich bewerben sozusagen.
Also genau, ja. Also kostet für Mitglieder 25 Euro, für Nichtmitglieder bei mir im Verein 40 Euro. Ist ein Projekt, das ich gestartet habe. Also es ist ein einmaliges, sind einmalige Kosten. Also es ist jetzt keine laufenden Kosten, die entstehen, sondern das zahlt man einmalig. Und pro Woche sind wir gerade dabei, so zwischen 2 und 4 Inhalten zu posten. Und eben um Diskussionsgrundlagen zu schaffen, um mehr Menschen zu erreichen und um Einblicke in das Training, wie ich es derzeit durchführe, zu gewähren.
Cool.
Wir haben ja schon wieder mächtig überzogen, lieber Flo.
Genau. Ist aber völlig egal. In dem Fall denke ich, war das eine sehr, es war ein sehr gutes Gespräch.
Ja, absolut.
Und ich habe es auch spannend gefunden, dass wir über die eigentlich schon die zwei nächsten möglichen Themeninhalte gespoilert haben. Also unter Umständen, lass uns das noch einmal durch den Kopf gehen. Ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen, aber wir hören es uns einfach noch einmal an. Und bis dahin haben wir eh noch einmal den nächsten Interviewgast mit dir.
Genau.
Und genau, dann freue ich mich schon sehr darauf.
Scha
Eva,
schauen wir
ja?
mal ein Live-Live zustande bringen.
Yes, das müssen wir, das wird sich ausgehen.
Also
Bis zum
richt bis
nächsten Mal.
dahin das Studio in deinem Haus ein, gell?
Genau, ich sammle schon Eierkartons.
Flo, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und
Ebenso.
noch viel Spaß und Freude beim Ankommen im neuen Zuhause.
Vielen, vielen Dank und bis bald hoffentlich.